Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei mit royalem Gruße gegrüßt.
Heute nämlich Elisabeth die Erste, Königin so. Elisabeth, die erst vermutlich von Engerland.
Ja.
Aber das ist so, angesichts der vollkommen absurd langen Regierungszeit von Elisabeth der Zweiten drängt sich ja wirklich die Frage, die hatten schon mal eine.
Ja.
Und wie lange hat die es gemacht? Wann hat
die angefangen? Also die hat 45 Jahre regiert. Das ist auch eine ganze, finde ich, eine ganze Menge von 1558 bis 1603. So, und Elisabeth die Erste ist die Namensgeberin des berühmten elisabethanischen Zeitalters, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen sollten. Mhm. Aber noch wirklich angenehmer zu reden und pikanter und auch amüsanter ist das Leben ihres Herrn Vaters. Ja, der Herr Vater ist nämlich jener Heinrich der Achte, der seine Hose seltenst zulassen konnte und offenbar derart viele Kinder gezeugt hat mit derart unterschiedlichen Frauen und vielen Frauen, dass nun jemand völlig in Wallung geraten ist, der sich Papst nannte zu jener Zeit und das alles nicht so richtig gut fand. Also ich versuche mal sozusagen die Chronologie des Streites zwischen Heinrich dem Achten und Clemens dem Siebten, das war damals der Papst. Mhm. Die erste Frau an der Seite Heinrichs ist Katharina von Aragon, also ein wunderbarer Name. Und die gebärt also sehr viele Kinder, aber es überlebt nur Tochter Maria. Und Maria wird tatsächlich dann Königin, nachdem Heinrich der Achte verstorben ist, als Maria die Erste. Und sie amtiert eben bis 1558, also bis Elisabeth ihr nachfolgt. Mhm. Aus der Ehe mit Katharina von Aragon kommen 6 weitere Kinder zur Welt. Die sterben aber sehr früh, beziehungsweise werden totgeboren. Das ist zu der Zeit nicht so ganz selten gewesen. Ja. Also Kindersterblichkeit, Babysterblichkeit war sehr stark und sehr groß und machte auch vor königlichen Gemächern nicht halt. Jedenfalls war Heinrich der Achte in gewisser Weise erbost, dass ihm also nun ein Mädchen nur übrig blieb, in Anführungsstrichen. Und er versuchte ein Fistanölchen, seht mal in Kölle, mit der berühmten Anne Boleyn. Und Anne Boleyn hat ihm ebenfalls sehr viele Kinder geboren, aber es überlebte nur Elisabeth, um die es ja heute geht, die dann als Elisabeth die Erste, Maria der Ersten 1558 folgte.
Spricht man so. Die nicht Boleyn aus? Auch egal, ist tot.
Boleyn, also ich, oder Boleyn, wie auch
Boleyn.
Immer,
wir wissen das. Wir sprechen jetzt einfach immer alles falsch aus, beschweren sich ständig die Leute, dass wir alles falsch aussprechen.
Ist ja egal, jedenfalls. Dann hat er noch Jane Seymour, die gebärt ihm einen König, Edward, der regiert aber nur bis 1553, weil er dann stirbt. Also man kann tatsächlich sagen, Heinrich der Achte ist ein reger Potentat gewesen.
Jetzt ein potenter Potentat?
Ich wollte das jetzt so nicht sagen, aber im Prinzip hast du recht.
Ich komme noch mal rein.
Ja, genau. Also jedenfalls, dem Papst gefiel das ja nun gar nicht, weil das ging also gegen Bibel und alles, was damals sozusagen an Regeln vorhanden war. Mhm. Und das Problem war, dass der Heinrich diese Frauen immer geheiratet hat. So, und damals war es so, dass jener, der geheiratet hat und sich scheiden lassen wollte, musste ein Okay aus Rom kriegen. Mhm. Ein Okay aus Rom war aber nicht zu kriegen, weil die Ehe ja ein Sakrament in der katholischen Kirche ist und auf jeden Fall nicht geschieden werden kann, beziehungsweise wenn sie geschieden wird, haben die geschiedenen Partner bis zum Tod des jeweils anderen Partners keine Möglichkeit, eine katholische Ehe einzugehen. Das also ist dann schon mal schwierig. Jetzt habe ich aber eben gesagt, Katharina von Aragon, Anne Boleyn und dann noch Jane Seymour. Also das waren alles Ehefrauen und die anderen lebten aber vorher noch. Also hatte Heinrich Stress. So. Und dann hat er gesagt, mir ist das jetzt egal, was dieser blöde Papst da in Rom erzählt. Ich schwinge mich jetzt auf und mache sozusagen meine eigene Kirche und ich setze die Bischöfe ins Amt, die mich von diesen Weibern befreien, mit denen ich keine Ehe mehr führen möchte.
Die Geburt jetzt, der anglikanischen Kirche.
Jetzt kommt es, wie es kommt. Er schwingt sich also auf zum Oberhaupt der nunmehr entstehenden anglikanischen Kirche. Das wird dann erst richtig durchgesetzt unter Elisabeth, weil natürlich gibt es in diesem Land einen Streit zwischen Protestanten und Katholiken, weil, wenn wir uns nochmal die Zeit zurück erinnern, in der wir jetzt uns befinden, also in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, das ist die Zeit der Reformation, die Zeit der Bauernkriege, die Zeit, in denen es also darum geht, sozusagen, wie verhalten sich Protestanten und Katholiken und Calvinisten, die gab es ja auch noch, gegenüber den, ich sag mal, innerhalb der christlichen Kirche, wie verhalten sie sich untereinander, welche Rechte kriegt wer zugestanden und wie hält sich der Papst und wie soll diese protestantische, lutherische Kirche eigentlich organisiert sein, wenn es da keinen Papst gibt? Und überhaupt all diese Dinge waren ja für die Menschen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts extrem kompliziert und für sie mindestens so wichtig wie für uns, keine Ahnung, Diskussionen über Kernkraft.
Ja.
Ja, weil also keiner wusste, was man macht. Wie soll das Leben gehen, ja, wenn nicht der Papst sozusagen unser Oberhaupt ist? Haben sich viele gefragt, die Luther recht gaben.
Ja.
Und Luther selber hat gesagt, wir brauchen keinen Papst, weil Gott spricht sozusagen zu uns direkt. Also wir brauchen aber auch gar keine Kirche. Das ist alles Quatsch, brauchen wir nicht. Gott spricht zu jedem Menschen selbst sozusagen. Und damit hat dann sich der Heinrich gesagt, okay, dann spricht der Gott ja auch zu mir und dann kann ich mit ihm ausmachen, wen ich heirate. Und ich mache dann einfach eine Kirche, die bis zum heutigen Tage so eine Art, ich sag mal, Mixtur ist aus Protestantismus und Katholizismus und immer noch die anglikanische Kirche, Church of England, und Charles, der jetzige König, ist das Oberhaupt eben dieser englischen Kirche oder anglikanischen Kirche.
Oberhaupt im Sinne von Papst bei den Katholiken?
Ja, genau. Okay. Er ist das, der Ober, also er setzt zum Beispiel, er muss den Erzbischof von Canterbury, der kriegt den Segen sozusagen vom König, also der König setzt den ein und das ist natürlich ein formaler Akt und klar, heute ist das ein bisschen anders. Aber damals war es eben so, dass der König, in diesem Falle Heinrich VIII. Und seine Nachfolger tatsächlich das Sagen über die Kirche hatten und eben auch bestimmen konnten und damit natürlich auch in gewisser Weise Macht und Einfluss bekamen, weil natürlich auch auf der englischen Insel die Kirche Landbesitz hatte und entsprechend ja wichtig war. So, und das Problem war eben, dass Heinrich zum Beispiel Anne Boleyn geheiratet hat, obwohl die Ehe mit Katharina von Aragon noch bestanden hatte. Und der hatte das Problem, Anne Boleyn war schwanger und das Kind musste auf jeden Fall legal sein, damit es irgendwann mal auf den Thron klettern könnte, weil illegitime Nachfolger, also die berühmten Bastarde, die wurden nicht akzeptiert auf dem englischen Thron. Das war also eine feste Regel, da konnte er auch nicht von weg. Und Clemens VII., der kam aus dem Haus der Medici. Also wir haben auch auf der Seite des Papstes im Grunde genommen eine Abkehr vom eigentlichen Sinn des Papsttums. Also die Medici, das waren weltliche Herrscher mit Macht und Armeen, die sie finanziert haben, damit sie für ihre Dinge eingetreten sind. Und im Grunde genommen waren ja die Medici Kunstmäzene und von Rang, wirklich. Aber sie waren eben auch in der Politik und vor allem eben auch im Papsttum und haben eben über diesen Weg versucht, Einfluss zu bekommen und den Menschen sozusagen ihre Sichtweise der Dinge aufzuzeigen. Und wenn der Papst zu der Zeit etwas gesagt hat, das muss man sich wirklich vorstellen, ist das ganz anders, als wenn der Franziskus heute irgendwas erzählt. Ja. Wobei, nur mal so als Randbemerkung, der hat jetzt den katholischen Bischöfen verboten, über den synodalen Weg zu befinden. Und dann haben die sich dran gehalten. Also das Wort des Papstes hat immer noch Gewicht.
Aber auch nur also innerhalb der Kirchenhierarchie.
Innerhalb der Kirche, ja. Das stimmt. Aber auch in England im 16. Jahrhundert gab es ja eine Kirchenhierarchie. Und wenn Clemens VII., ich sag mal, rumrumorte und sagte, das geht alles so nicht, dann wird ein großer Teil des englischen Klerus gesagt haben, oh, jetzt muss ich mich aber mal zusammenreißen, weil der Papst ist mein oberster Dienstherr sozusagen. Und das ist ja in der katholischen Vorstellung von seiner Zeit das Sprachrohr zu Gott.
Ja.
Also du musst dir mal vorstellen, die Macht des Papstes entwickelt sich auch dadurch, dass er sozusagen mit dem Leumund versehen ist, ich spreche für euch mit Gott und interpretiere dessen Willen, der in der Bibel festgeschrieben ist, die es nur auf Latein gab.
Aber wie hat Heinrich denn seine, also bisher päpstlichen Bischöfe auf seine Seite gekriegt? Hat er die geschmiert? Gar nicht. Ach so.
Gar nicht. Nein, nein. Also vor Heinrich war das alles kein Problem. Ja, da haben sie geheiratet, haben Kinder gekriegt, fertig. Jetzt war Heinrich, der seinen nicht festhalten konnte und überall Kinder gezeugt hat. Und auf einmal stellt er fest, ich brauche einen Thronfolger. Und dann hat er angefangen, Frauen zu heiraten, während er noch verheiratet war. Ja, und damit, das ist auch heute nicht verboten. Das geht nicht. Ja, erst muss ich scheiden lassen, dann kannst du heiraten. Aber damals war das ja noch viel komplizierter, weil du konntest dich nur scheiden lassen, wenn der Papst zugestimmt hat. Insofern war das im Grunde genommen ausweglos. Es sei denn, Heinrich der VIII. Hätte seinen wieder eingepackt und hätte gesagt, ich mach das nicht mehr. Ja, hätte er auch machen können. Oder die Kinder, die dabei rauskommen, sind mir egal. Ja, Holger, jetzt mal ehrlich. Also Heinrich hat nicht zurückgezogen, um es mal vorsichtig zu sagen. Gott. Und am 5. November 1534
Fortspielhölle.
Ja, Entschuldigung. Bitte. Wird er vom Parlament als das höchste Oberhaupt der Kirche von England auf Erden bestimmt und eingesetzt. Und damit war die Trennung von Rom beschlossene Sache, weil das war ja bis dahin Amt und Würde des Papstes.
Ja.
Ja, das ist genauso, als wenn die katholischen Bischöfe heute sagen würden, wir nehmen jetzt den Herrn Betzing. Ja, und der Betzing ist jetzt unser Chef und der bestimmt mit dem synodalen Weg. Dann gäbe es die katholische Kirche von Deutschland.
Ja.
Oder germanische Kirche, was weiß ich.
Neues germanisches Katholikentum. Genau.
Genau. Also, jetzt ist die Frage, war das jetzt sozusagen, war der Heinrich der VIII. Ein Reformator oder nicht? Und meine These lautet, nein, er war es nicht. Er hat schlicht und ergreifend aus persönlichen Motiven gehandelt, weil er eben seine Kinder, die er da gezeugt hat, sozusagen legitimieren wollte. Und die Church of England ist im Grunde genommen das Ergebnis dieser, ich sag mal, persönlichen Motivation. Aber sie hat eben in England auch für großen Ärger gesorgt. Also seine Tochter, die Maria die Erste, habe ich ja eben erwähnt. So, diese Maria die Erste fand das furchtbar und ist im Grunde genommen eine Katholikin oder in ihrem Herzen eine Katholikin geblieben, eine römische Katholikin. Und sie hat nicht akzeptiert, dass Heinrich das Oberhaupt der Kirche von England sein sollte. Und sie fiel daraufhin bei Heinrich in Ungnade. Und sie wurde erst 1544, also sehr viel später, wieder aufgenommen und auch in die Thronfolge eingesetzt. Mhm. Weil Heinrich sonst sozusagen, er hatte keinen Nachfolger oder Nachfolgerin. Er musste also mit Maria sozusagen Vorlieb nehmen.
Und weil er ja sein eigener Papst war, konnte er das auch prima
gestatten. Er konnte das einfach hin und her machen, genau. So, und jetzt kommt aber das Problem, dass als dann Maria auf den Thron kommt, ja, 1553, auf den Thron kommt, fängt sie an, die Insel zu rekatholisieren. Hm. Das heißt, sie will das, was ihr Vater gemacht hat, im Grunde genommen wieder umdrehen. Und jetzt allerdings kommt etwas, und das müssen wir uns für alle Zeiten merken, das englische Parlament hat tatsächlich eine lange, große und wichtige Tradition. Und in diesem Falle sagt das Parlament der Königin, nein, das machen wir nicht. Wir setzen dich nicht wieder, wir gehen nicht wieder zurück zum Papst. Mhm. Ja, das wird nicht so, also wir werden verhindern, dass der Papst wieder die Hoheit über die englische Kirche bekommt und wir geben auch keine Kirchenländer zurück.
Ah, okay, darum
so, ging's. Mhm. Ja, und das behalten wir jetzt und der Papst kann uns mal, kreuzweise. Und damit gibt es ein Problem, das dann auch auf Elisabeth fällt. Und Elisabeth wird 1558 englische Königin und muss jetzt versuchen, diesen Streit, den sie von ihrer Vorgängerin und Schwester Maria der Ersten sozusagen übernommen hat, nämlich den Streit im Land zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen England und dem Papsttum, so zu regeln, oder zwischen Krone und Parlament im Übrigen auch so zu regeln, dass das Land wieder befriedet wird. Und das gelingt ihr, weil sie A, sehr, sehr lange regiert. Ich habe gesagt, 45 Jahre, das war auch damals wirklich eine ganz, ganz lange Zeit. Und sie kann eben zwei Streitpunkte durch unendliches Hin und Her lavieren, durch Diskussionen, durch, ich sag mal, Kompromissfindungsprozesse lösen. Und zwar ist das eine der Streit zwischen Krone und Parlament. Mhm. Das hat sie von Maria übernommen. Die wollte die rekatholisieren. Das Parlament hat gesagt, komm nicht in Frage. Und das zweite ist der Streit zwischen den Konfessionen. Also du musst immer sehen, wir haben die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, 1550 bis 1600, ist die Vorzeit des großen 30-jährigen Krieges. Dort auf dem Kontinent die Konfessionen einen Weg zu finden, wie sie friedlich miteinander auskommen. Es gibt Religionsfrieden, also in Augsburg 1555, da wird dann den Protestanten zugestanden, dass sie Kirchen bauen dürfen und dass die Fürsten selbst bestimmen, welche Religionskonfession in ihren Ländern herrscht. Und wenn jemand das nicht will, kann er umziehen. In Frankreich gibt es die Hugenotten, das waren die calvinistischen protestantischen Christen, die also in Frankreich in Ungnade gefallen sind. Da gab es dann 1598 das Edikt von Nantes, das war im Grunde genommen sowas Ähnliches. Gleichzeitig aber gab es Kriege gegen die Hugenotten, die also aus dem Land getrieben wurden, vielfach in Brandenburg dann später landeten und dort den Oderbruch trockengelegt haben. Also du siehst, es war auf dem Kontinent relativ viel los und das ist natürlich auch in England nicht verborgen geblieben. Das heißt, sie ist in dieser Zeit Königin, in der es irgendwie eine Regelung geben musste. Und zwar entweder kriegerisch, 30-jähriger Krieg, wobei dort auch noch andere Konflikte, ich will das nur nicht sagen, dass hinterher wieder einer sagt, ich hätte keine Ahnung. In dem 30-jährigen Krieg ging es nicht nur um Religionsfreiheit, sondern um ganz viele andere Dinge. Aber einer der Punkte, weswegen es diesen Krieg gab, war der Versuch oder die Frage, wie die Konfessionen miteinander auskommen könnten.
Wer darf hier seine Kirche hinbauen?
Wer darf wo seine Kirche hinbauen? Und das wurde dann im Westfälischen Frieden einigermaßen gelöst. Und damit, seitdem gibt es jedenfalls auf dem Papier Religionsfreiheit. So. Und in England ist der gleiche Konflikt vorhanden, aber da wird er eben friedlich gelöst. Da gibt es keinen Krieg in dem Ausmaß, wie es hier 30 Jahre dann auf dem Kontinent war, aus dem sich im Übrigen England auch weitgehend rausgehalten hat. Und deswegen ist Elisabeth so eine wichtige Königin und eine bedeutende Königin. Während sie diese beiden Streitigkeiten durch Kompromissfindung mit allen beteiligten Parteien sozusagen ausbügelt, beginnt zur gleichen Zeit eine Blütezeit von Kunst und Kultur. Und zwar so, dass man, ich sag mal nur einen Namen, William Shakespeare.
Oh.
Ja, der wird 1564 geboren, lebt bis 1616 und ist einer der größten Dichter der Weltliteratur. Selbst, das weiß ich auch, wenn er nicht alles, ich sag mal, selbst geschrieben und selbst gedichtet hat. Aber er hat jedenfalls wirklich, er ist Weltliteratur. So. Also Kunst und Kultur blühen auf. Das goldene Zeitalter, sie ist den schönen Künsten sehr zugewandt. Aber gleichzeitig eben, und das ist auch ganz wichtig, ist sie auch eine knallharte Realpolitikerin. Unter ihrer Ägide beginnt der Ausbau oder Aufbau des British Empire. Es werden die ersten Kolonien gegründet. Es sind Handelswege werden eingerichtet und Routen werden erkundet. Es gibt Entdecker, die am Werke sind. Francis Drake, ein großer Seefahrer, Walter Raleigh, ein großer Seefahrer, die machen Entdeckungsreisen und erkunden sozusagen die Grundsteine des späteren Weltreichs und machen sozusagen England zu dem, was es dann in der absoluten Spitze ungefähr 300 Jahre später wurde, nämlich das größte Reich auf Erden mit ungefähr 30% der Weltbevölkerung. 450 Millionen Menschen gehörten zum British Empire während des Ersten Weltkriegs. Das muss man sich mal vorstellen. 450 Millionen, damals schon.
War Elisabeths Trick, inneren Frieden herzustellen, indem sie ja nicht unbedingt einen äußeren Feind gefunden hat, aber ein äußeres Interesse? Guck mal, wir gehen jetzt raus in die Welt, wir kümmern uns darum und müssen nicht hier im eigenen Saft kochen. War das jetzt?
Das kommt sicher dazu. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, die Insellage Englands, die sorgt ja heute teilweise für Gespött und hat es bestimmt damals auch schon. Aber natürlich hat es zwei Vorteile. Einmal, du bist relativ abgeschottet gegen äußere Einflüsse. Du kannst kontrollieren, damals noch mehr als heute, was auf deine Insel rüberkommt. Mhm. Sowohl geistig als auch tatsächlich. Also du konntest natürlich, die Insellage ist eine prädestiniert gute zur Verteidigung. Ja, du stellst oben auf dem Kreidefelsen irgendeinen mit dem Fernrohr hin, dann siehst du schon lange, dass da irgendwelche Segelboote in feindlicher Absicht ankommen. Mhm. Das heißt, du konntest dich auf die Verteidigung gut einstellen. Und das Zweite ist, dadurch, dass du eben Insellage bist und du in dem Sinne dann keine Nachbarn hast wie die Kontinentaleuropäer, bist du darauf angewiesen, eine gute Seefahrt zu haben, also Schiffsbauer und Leute, die halt seetaugliche Dinge, Schiffe bauen konnten. Und daraus entwickelt sich dann diese Seefahrernation, die tatsächlich dann zu ihrer Zeit im Auftrag des Königs oder der Königin in die Welt geht und Erkundungsfahrten macht.
Ja, aber wenn die sich im Inland gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hätten, hätten die überhaupt nicht die Kraft. Achso, haben sie trotzdem gemacht.
Ja, sie haben. Nein, es gab auch Bürgerkriege in England. Also überleg mal, wie viel Revolutionen ist auch da. Die Glorious Revolution 1689, das war 100 Jahre später. Oliver Cromwell, also wo du einfach sagst, es gibt natürlich Revolten im Lande. Es gab immer Stress mit den Schotten, es gab mit den Walisern Ärger, mit den Iren gab es Ärger. Also so ist es nicht. Mhm. Aber trotzdem, wenn du auf so einer Insel bist und da hockst, dann guckst du nach außen, weil du hast drumherum Wasser und da brauchst du Schiffe. Und das ergibt sich dann sozusagen. Und dann haben die irgendwann gesehen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir, ich sag mal, damals vielleicht Elfenbein oder andere Rohstoffe, Wolle oder Seide oder irgendwie sowas oder Gewürze aus Indien, wenn wir das sozusagen importieren können, dann können wir das in der Welt verkaufen. Und dadurch generieren wir Einkommen, Macht und Geld und werden halt zu dem, was wir dann tatsächlich später wurden. Das war natürlich lange nach Elisabeth, nämlich eine Weltmacht. Und ein drittes, das muss ich noch erwähnen, ein drittes hat Elisabeth ausgezeichnet. Sie wurde auch The Virgin Queen genannt. The Virgin Queen bedeutet, sie war nicht verheiratet und vielleicht sogar auch jungfräulich, was ich allerdings nicht bestätigen oder verneinen kann. Jedenfalls hat das einen Mythos gemacht. The Virgin Queen, und die ist 45 Jahre auf dem Thron, ist mit den beiden anderen Dingen, also Kompromissfinderin und Begründerin sozusagen des Weltreiches, das die dritte Komponente, die aus dieser Königin einen Mythos macht und im Grunde genommen in der englischen Geschichte, ja, also mit Queen Victoria oder so, schon wirklich einen ganz, ganz großen Platz einnimmt. Und deswegen war eben Elisabeth die Zweite, die sich nach ihr genannt hat, hatte auch sozusagen einen Mythos auf den Schultern, eine Ideologie, die sie mit sich herumschleppte. Und insofern hatte das auch was zu sagen. Also es war tatsächlich mit Absicht gewählt. Und diese Elisabeth die Erste ist wirklich, wenn man sich so ein bisschen mit ihr beschäftigt und sich so auch in die Zeit zurückversetzt, dass sie den Konflikt mit dem Parlament eben nicht mit der berittenen Staffel gelöst hat, hätte sie ja auch machen können. Wir marschieren einfach mal da rein und schlagen die alle tot. So wäre das möglicherweise auf dem Kontinent passiert. Das finde ich auch im Nachhinein betrachtet, zeichnet sie wirklich aus. Und diese zweite Sache, dass du eben Raum lässt für Kunst und Kultur und damit tatsächlich eine Blüte schaffst, das ist ja zur ähnlichen Zeit, also ein bisschen früher, beginnend 1453 mit der Eroberung von Konstantinopel, wo sehr viele Gelehrte und Künstler und Theologen und Wissenschaftler aus Konstantinopel raus sind und nach Italien gegangen sind und dort in Venedig ankamen und dann die Renaissance massivst beeinflusst haben und eben auch Aufklärungsdenken später und alles das, was dann in der Reformation landete. Also es gibt da eine sehr starke Verbindung sozusagen zwischen weltgeschichtlichen Ereignissen wie der Eroberung Konstantinopels und der Renaissance. Genauso wie es das auf der Insel gab, wo du sagst, ich habe diesen Heinrich den VIII. Und die Gründung der anglikanischen Kirche. Ich sag mal einfach, nicht aus der Not heraus, aber aus der Situation heraus, die dann einfach große Folgen hatten und die bis zum heutigen Tage Wirkung zeigen.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass Elisabeth II. Dann das britische Empire auf eine Art auch wieder beendet hat.
Ja, das kann man so sagen. Natürlich unbeabsichtigt und ungewollt, aber trotzdem, das ist so. Und wobei der Niedergang der britischen Krone im Grunde genommen, egal bei wem passiert wäre, also das Weltreich ist im Grunde genommen dadurch kaputt gegangen, das war vor Elisabeth, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs England pleite war, zerstört war und dazu keine Kapazitäten hatte. Und schon nach dem Ersten Weltkrieg klar war, es gibt so starke Unabhängigkeitsbewegungen und Unabhängigkeitsbestrebungen, dass man das nicht mehr lange ohne blutige Kämpfe niederhalten konnte. Und es hat diese blutigen Kämpfe ja auch gegeben. Indien, Pakistan war einer. Bei den Franzosen war es Algerien. Und letztendlich ist auch der Indochina-Krieg ein Krieg gewesen, in diesem Falle mit Frankreich, wo es darum ging, diese Kolonien zu behalten. Aber England hat das dann wirklich etwas besser gemacht, muss man schon sagen. Und hat dann zum Beispiel im afrikanischen Jahr 1960 oder Anfang der 60er Jahre, ich glaube 18 oder 19 afrikanische Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen. Gemeinsam auch mit anderen Staaten, weil sie einfach gesehen haben, das ist so teuer und so unattraktiv. So, aber jetzt haben wir die Folgeprobleme. Also wenn wir uns sozusagen über die Folgen von Elisabeth I. und den Nachfolgern auseinandersetzen, dann sehen wir im Grunde genommen, dieses Kolonialreich, dieses riesige Kolonialreich hat eben auch massive Spuren hinterlassen und nicht nur gute.
Eine Frage hätte ich noch. Wenn sie The Virgin Queen war, hatte sie ja keine Nachfolger. Das heißt, sie hat auch keinen Thronfolger geboren. War das egal, weil die ihre eigene Kirche hatten und da auch nichts an irgendwie göttlicher, wie auch immer?
Also die Monarchie in England war ja ans Parlament gebunden. Das war eine konstitutionelle Monarchie. Ja. Und insofern kann man auch sagen, ich sage jetzt mal, wir wechseln einfach mal die Dynastie. Ja? Also die Linie ist ausgestorben. Nach Elisabeth gab es keine Thronfolger mehr aus dem Hause Tudor. Mhm. Und ihr folgte nach das Haus Stuart. Und das wiederum wurde dann von Cromwell abgelöst für eine kurze Zeit, bis dann wieder die Stuarts dran waren. Aber tatsächlich, da sie keine Kinder hatte und da sie eben ohne solche starb, ist ihre Dynastie ausgestorben.
Cromwell haben wir auch noch nie gemacht, oder? Haben wir da jemals drüber geredet?
Ich glaube ja.
Ja? Muss ich mal gucken. Man verliert hier völlig den Überblick. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 15. April 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.